D-Radio Wissen. Update.
Einen Tag, nachdem die Feuerpause in Syrien vorbei ist, kann man sich schon fast nicht mehr vorstellen, dass es sie überhaupt gegeben hat. Der Ton zwischen Russland und den USA ist rauer geworden. Die Kämpfe im Land sind wieder voll ausgebrochen. Sogar ein Hilfskonvoi der UNO wurde bombardiert. Die Vereinten Nationen haben deshalb erstmal alle Hilfslieferungen in das Bürgerkriegsland eingestellt. Die Situation in Syrien ist unser erstes Thema im Update. Ich bin Jakob Vogel. Guten Abend.
Update.
Der Angriff auf den Hilfskonvoi der UNO, er war auch direkt Thema bei der UNO-Vollversammlung in New York am Nachmittag. Ein sichtlich frustrierter Generalsekretär Ban Ki-moon sprach zu den Teilnehmern aus 193 Ländern.
The humanitarians delivering life-saving aid were heroes. Those who bombed them were cowards.
Diejenigen, die die lebenswichtigen Hilfsgüter ins Land bringen wollten, waren Helden. Die, die sie bombardiert haben, Feiglinge. Deutliche Worte. Und die richtete Ban auch direkt an einige Teilnehmer im New Yorker Plenarsaal.
Present in this hall today are representatives of governments.
In diesem Saal sind heute Vertreter von Ländern, die die Gräueltaten gegen das syrische Volk ignoriert, möglich gemacht, finanziert oder sich daran beteiligt haben. Ban wirft den Regierungsvertretern vor, Blut an den Händen zu haben. Und der UNO-General sagte auch, in diesem Konflikt gibt es keine militärische Lösung. Unklar ist, wer für den Beschuss des Hilfskonvois in Syrien verantwortlich ist. Die USA sprachen von einem ungeheuerlichen Vorgang. Russland wies jede Schuld von sich. Das russische Verteidigungsministerium teilte nach Sichtung von Satellitenbildern mit, man sehe lediglich Folgen eines Brandes der Ladung. Björn Blaschke berichtet aus Moskau.
Nur die Kämpfer, die das Gebiet kontrollieren, hätten zum Zeitpunkt der Zerstörung gewusst, wo sich der Hilfskonvoi genau befindet. Auch die syrische Armee hatte bestritten, den Hilfskonvoi angegriffen zu haben. Bei dem Angriff waren gestern Abend mehr als 20 Zivilisten getötet worden. Sie seien dabei gewesen, Hilfsgüter zu entladen, teilte das Rote Kreuz mit.
Die Chancen für Frieden in Syrien stehen also wieder so schlecht wie vor der Waffenruhe. Auch ein Sprecher der russischen Regierung sagte heute, er sehe kaum Möglichkeiten für eine neue Feuerpause. Verantwortlich dafür seien allerdings die USA, weil die versehentlich Syrer bombardieren würden. Der Sprecher spielte damit auf den Vorfall vom Wochenende an, bei dem US-Bomber syrische Soldaten angegriffen hatten, nach US-Angaben aus Versehen.
Was sonst noch wichtig war?
Die deutschen Wettbewerbshüter warnen vor zu strengen Regeln für neue Angebote wie Uber, Airbnb und Co. Im aktuellen Gutachten der Monopolkommission steht, solche neuen Dienstleister können den Wettbewerb ankurbeln. Der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, sagt, auf den Eintritt neuer Wettbewerber sollte deshalb nicht mit Verboten reagiert werden. In Deutschland haben es Unternehmen wie etwa der Fahrdienstvermittler Uber schwer. Das Startup darf hier keine Fahrten mit Privatfahrern vermitteln. Die Monopolkommission schlägt in diesem Fall vor, statt des Verbots Regeln zu erlassen, etwa zu Mindestanforderungen an Autos und Fahrer. Kommissionschef Wambach.
Konzessionsbeschränkungen und behördliche Festsetzung von Tarifen machen da weniger Sinn. Und Ortskundeprüfungen sind in Zeiten von Navigationsgeräten auch nicht mehr notwendig, um da in dem Bereich tätig zu sein.
Einen ähnlichen Vorschlag machen die Wettbewerbshüter, was Airbnb betrifft. Für den Vermittler von Übernachtungsmöglichkeiten bei Privatleuten gilt in einigen Städten ein weitgehendes Verbot von Kurzzeitvermietungen. Hier sagt die Kommission, bei Privatzimmervermittlungen könnte es eine Obergrenze geben, bis zu der Kurzzeitvermietungen erlaubt sind. Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters von New York ist das Motiv immer noch unklar. Der Sender CBS berichtet, dass Ermittler Notizen mit Hasstiraden bei dem 28-Jährigen gefunden haben. Die Notizen sollen darauf hindeuten, dass er sich für die Ideologien verschiedener Terrororganisationen interessiert hat. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den in Afghanistan geborenen US-Amerikaner des fünffachen versuchten Mordes. Er soll für die Bombenanschläge in New York und New Jersey am Wochenende verantwortlich sein. In New York wurden dabei 29 Menschen verletzt. Laut dem FBI gibt es aber keine Hinweise, dass mit dem Verdächtigen auch eine Terrorzelle hinter den Anschlägen steckt. Der Brand in einem Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos hat tausende Menschen obdachlos gemacht. Nach offiziellen Angaben wurden 60% des Lagers zerstört. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer von den Flüchtlingen selbst gelegt wurde. Zum einen aus Protest gegen die schlechten Lebensbedingungen, zum anderen, weil sie verhindern wollen, dass man sie in die Türkei abschiebt. Unser Reporter Wolfgang Landmesser berichtet aus Lesbos.
Die Situation in den sogenannten Hotspots auf Lesbos, Chios und anderen Inseln in der Ostägäis wird immer schwieriger. Seit dem Abkommen zwischen der EU und der Türkei sitzen Neuankommende Flüchtlinge auf den Inseln fest. Die Kapazitäten in den Camps reichen vielerorts nicht. Gegen die Flüchtlingssituation gibt es auch immer mehr Demonstrationen der Inselbewohner.
Insgesamt sind in diesem Jahr deutlich weniger Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa gekommen als in den ersten 9 Monaten des letzten Jahres, nämlich etwa 300.000 Menschen. Das sind die aktuellen Zahlen vom UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. 2015 waren von Januar bis September noch 520.000 Flüchtlinge über die Route gekommen. UNO-Experten erklären den Rückgang unter anderem mit der Schließung der Balkanroute und mit dem Abkommen zwischen der EU und der Türkei.
Die Integration wird nur gelingen, wenn wir nicht unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen, sondern eben die Zunahme pro Jahr begrenzen.
Das ist CSU-Chef Horst Seehofer. Die Flüchtlinge sorgen schon lange für Streit in der Union. Die CSU will eine Obergrenze, die CDU lehnt sie ab. Jetzt relativiert die CSU-Landesgruppenvorsitzende im Bundestag, Gerda Hasselfeld, die CSU-Forderung. Sie sagte, die von Horst Seehofer geforderte Obergrenze werde nicht so verstanden, dass der Erste, der nach 200.000 Flüchtlingen ankomme, nicht mehr ins Land dürfe. Es gehe um eine Orientierungsgröße. Dafür müsse aber das im Grundgesetz verankerte Asylrecht nicht verändert werden. Nach der Verfassung ist die Einführung einer Obergrenze nicht zulässig. Vorher war auch schon Bundeskanzlerin Angela Merkel der CSU ein Stück entgegengekommen. Sie hat gesagt, dass sich eine Situation wie letztes Jahr mit 1 Million Flüchtlingen binnen einem Jahr nicht wiederholen soll. Was lange dauert, wird endlich gut. Das gilt zumindest in Teilen für den kleinen Fußballclub SV Wilhelmshaven. Der Bundesgerichtshof hat nämlich den im Jahr 2012 von der FIFA verhängten Zwangsabstieg aus der Regionalliga Nord für unwirksam erklärt. Der Streit zwischen dem ehemaligen Regionalligisten und der FIFA dauerte schon mehrere Jahre. Jetzt freut sich der Präsident des Vereins Hans Herrnberger über den Ausgang.
Das hält normalerweise kein Verein durch, gegen die Verbände sich so durchzusetzen. Wir haben uns gegen die FIFA durchgesetzt. David hat gegen Goliath gewonnen.
Im Kern ging es darum, der SV Wilhelmshaven hatte 2007 einen argentinischen Spieler übernommen. Dafür hätte der Verein laut FIFA-Regularien eine Ausbildungsentschädigung nach Argentinien überweisen müssen. Die Einzelheiten hat unser Reporter Klaus Hempel.
Solche Ausbildungsvergütungen sind nach den Regeln des Fußball-Weltverbandes FIFA vorgeschrieben. Doch Wilhelmshaven sei nicht Mitglied der FIFA, so der BGH. Auch die Satzung des Norddeutschen Fußballverbandes biete keine ausreichende Rechtsgrundlage für die Vergütung. Deshalb war der verordnete Zwangsabstieg rechtswidrig.
Wilhelmshaven spielt inzwischen in der Bezirksliga und kehrt auch nicht automatisch in die Regionalliga zurück. Dafür will sich die Vereinsführung jetzt aber einsetzen und sie verlangt auch Entschädigung.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz wird dem SV Wilhelmshaven zu seinem Sieg vor Gericht gratuliert. Politik Nein Danke schreibt bei spiegel.de: Endlich mal einer, der den selbstgefälligen, arroganten Verbandsmeiern die Stirn bietet. Daniel Plate meint bei Facebook: Es ist gut zu wissen, dass Vereine, die auf Grundlage des BGB errichtet wurden und dem BGB unterliegen, auch vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit klagen dürfen. Rudolf Meilenstein schreibt auf der Internetseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Liebe Sportfunktionäre, wenn eure Sportgerichtsbarkeit ihre allgemeinrechtlichen Grenzen überschreitet, sind halt die ordentlichen Gerichte dran. Face it. TS Alien meint bei spiegel.de: Der DFB agiert genauso unseriös wie die UEFA oder die FIFA. Ausbildungsentschädigungen sind lächerlich. In anderen Bereichen gibt es die auch nicht. Hannes Faber sieht es etwas anders. Womit ich mir ein wenig schwer tue, ist diese Asterix-Romantik, die das Urteil nun umweht. So begrüßenswert es ist, dass ein kleiner Club den langen Atem hat, sich gegen mächtige Organisationen wie die FIFA oder den DFB zu behaupten, in diesem speziellen Fall geht es doch um eine Regelung, die eigentlich die Kleinen unterstützen soll, indem sie von dem internationalen Transfersummenwahnsinn zumindest ein wenig mitprofitieren.
Was noch wichtig wird.
Eine der bekanntesten Touristenattraktionen in Rom ist ab morgen wieder offen, die Spanische Treppe. 9 Monate waren die historischen Stufen gesperrt, weil sie umfangreich saniert wurden. Jetzt gibt es dazu einen bizarren Streit. Der italienische Luxuskonzern Bulgari, der 1,5 Millionen Euro in die Sanierung gesteckt hat, und einige Architekten, Künstler und Intellektuelle wollen die Treppe gleich wieder dicht machen, zumindest nachts. Denn so soll verhindert werden, dass Einheimische und Touristen auf dem Wahrzeichen rumsitzen, essen und trinken und die Treppe damit wieder verdrängen. gibt. Dass sie sich durchsetzen, ist aber eher unwahrscheinlich. Der Kulturstadtrat in Rom und auch die Denkmalschutzbehörde lehnen die nächtliche Sperrung ab.
Und sonst in der Welt?
In der Demokratischen Republik Kongo reißt die Gewalt nicht ab. Auf die Büros mehrerer Oppositionsparteien sind Brandanschläge verübt worden. Mindestens 2 Menschen sollen getötet und mehrere weitere verletzt worden sein. In den Straßen haben Regierungsgegner wieder Barrikaden errichtet und Autoreifen angezündet. Gestern war es in der Hauptstadt Kinshasa zu schweren Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei mit mindestens 17 Toten gekommen. Wegen der Gewalt blieben Schulen heute geschlossen, Busse und Bahnen fuhren nicht. Die Opposition in der Demokratischen Republik Kongo befürchtet, dass die Regierung die Präsidentenwahl verschleppt, mit dem Ziel, dass Präsident Joseph Kabila an der Macht bleibt. Er müsste seinen Posten laut Verfassung eigentlich dieses Jahr räumen, nach 15 Jahren im Amt. Die Wahlkommission sollte das Datum für die Abstimmung gestern bekannt geben, erklärte aber nur, im November sei die Wahl nicht mehr möglich. Der Sohn von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump sorgt gerade bei Twitter für Empörung. Er hat syrische Flüchtlinge mit einer Schale von Kaubonbons verglichen. Um Wählern die Einwanderungspolitik seines Vaters näher zu bringen, postete Donald Trump Jr. ein Foto auf Twitter. Es zeigt eine Schale bunter Bonbons und ist mit folgenden Worten versehen. Wenn ich eine Schale Skittles hätte und dir sagen würde, dass dich nur 3 davon töten, würdest du dann eine Handvoll nehmen? Und weiter schreibt er, das ist unser Problem mit syrischen Flüchtlingen. Der Skittles-Produzent distanzierte sich von Donald Trump Juniors Tweet. Skittles seien Süßigkeiten, Flüchtlinge Menschen. Er habe nicht das Gefühl, dass der Vergleich angemessen sei. Mit Englisch haben es die Südkoreaner anscheinend oft nicht so. Immer wieder sorgen falsche Übersetzungen für unfreiwillige Schmunzler. Eine Uni-Cafeteria in der Hauptstadt Seoul wirbt zum Beispiel mit einem Scheißburger. Gemeint ist eigentlich ein Burger mit Krebsfleisch. Statt Crab mit B steht aber auf der Speisekarte Crab mit P, was eben Mist oder Scheiß bedeutet. Auch Übersetzungen ins Japanische oder Chinesische gehen nach einem Bericht der BBC oft daneben. Das betrifft nicht nur Speisekarten, auch Schilder für Sehenswürdigkeiten oder Straßen haben manchmal interessante Übersetzungen. Die südkoreanische Regierung hat daher jetzt einen Wettbewerb aufgerufen. Südkoreaner und Touristen, die solche Fehler entdecken, sollen sie melden. Als Belohnung winken Geschenkgutscheine. Und der beste Fehlerdetektiv bekommt neben einem Gutschein in Höhe von umgerechnet gut 160 € noch einen Exzellenz-Award.
Wissensnachrichten.
Das hier sind keine Seehundbabys, das sind glückliche Taucher. Und diese Taucher sind Archäologen und die freuen sich. Die haben nämlich einen Schatz gefunden in einem alten Schiffswrack vor der griechischen Küste. Und zwar ein uraltes Skelett. Mathis Dirkes aus unseren Wissensnachrichten, was gibt's denn da zu jubeln?
Ja, Skelett klingt erstmal nicht so super spannend. Diese Knochenreste sind aber wirklich eine kleine Sensation. Die sind 2000 Jahre alt und sowas finden Forscher fast nie im Meer, weil sonst ist die Leiche entweder längst weggespült oder Fische haben sie weggeknabbert.
Ja, und warum jetzt dieses Skelett nicht?
Wissen die Archäologen auch nicht so ganz genau. Vielleicht war es mal ein Sklave, der beim Untergang im Bauch dieses Schiffes war. Also vielleicht war seine Leiche darin besonders gut geschützt. Übrigens ein sehr berühmtes Wrack, das da liegt, wurde vor 100 Jahren schon entdeckt und darin haben Taucher auch schon eine Art antiken Computer gefunden, ein Gerät, das mit Zahnrädern lief. Dieses Skelett ist aber erst jetzt aufgetaucht.
Wie kann das sein, wenn da schon 100 Jahre dran rumgeforscht wird, also an diesem Wrack?
Ja, von diesem Wrack ist eigentlich nicht mehr so besonders viel übrig, nur noch ein paar olle Holzreste und eben Teile der Ladung und die liegen aber meist am Meeresboden begraben von ziemlich viel Sand. Heißt, da muss man schon ziemlich lange und aufwendig suchen und man braucht natürlich ja, Spezialausrüstung.
Ja, was können die Forscher jetzt mit diesem Skelett noch machen? Oder kommt das jetzt direkt ins Museum erstmal?
Nee, also das ist erstmal hochgeholt worden aus dem Wasser raus und das wird jetzt aufwendig untersucht. Man hat direkt einen DNA-Experten aus Dänemark einfliegen lassen und der wird sich diese Knochen jetzt vornehmen und der ist auch ganz zuversichtlich, dass er da noch was findet.
Und dann kann man am Ende vielleicht sogar noch sagen, was das für ein Typ war, also wem dieses Skelett gehörte sozusagen?
Genau, der Experte glaubt, dass es ein junger Mann war, wahrscheinlich so etwa Mitte 20. Jetzt wird er erstmal versuchen, die Augenfarbe, vielleicht auch die Haarfarbe rauszufinden und am Ende dann auch, woher dieser Tote eigentlich kam. Damit kann man dann vielleicht auch wiederum klären, woher das Schiff kam und damit dann die letzten Geheimnisse dieses Wracks auch noch lüften.
Ja, 2000 Jahre alte Skelette identifizieren geht also schon. Beamen leider immer noch nicht. Aber so ein bisschen sind Forscher diesem Traum jetzt wieder näher gekommen. Wie das denn?
Ja, sie haben es geschafft, Atome und Lichtteilchen zu transportieren, zum ersten Mal über Glasfasernetze, über mehrere Kilometer und trotz störender Umwelteinflüsse. Diese Teleportation ist wichtig. Damit wollen Forscher nämlich langfristig ein superschnelles Quanteninternet bauen. Mit dem könnte man dann komplett abhörsichere Nachrichten verschicken.
Um Atome geht's auch in Fukushima. Nach der Reaktorkatastrophe vor 5 Jahren mussten tausende Menschen ihr Zuhause verlassen. Jetzt gibt's da aber inzwischen neue Bewohner.
Ja, immer mehr Wildtiere sind das. Wildschweine zum Beispiel, Bären und auch japanische Marderhunde. Die Uni Fukushima fand raus, dass dort 4 bis 5 Mal so viele Tiere leben wie auf landwirtschaftlich genutzten Flächen. Wenn eben keine Menschen da sind, finden die Tiere leichter Futter. Sie könnten aber auch irgendwann zum Problem werden, eben dann, wenn die Fukushima-Anwohner vielleicht wieder nach Hause können.
Vielen Dank, Mathis Sirkes.
Wetter.
Heute Abend und in der Nacht bleibt es meist trocken. Die Temperaturen gehen runter auf 12 bis 4 Grad. Morgen dann startet der Tag im Südwesten teils mit Nebel. Später scheint dort oft die Sonne. Im Nordosten sind mehr Wolken unterwegs. Es bleibt aber auch dort in der Regel trocken. Bis zu 15 Grad im Bergland und 23 Grad im Westen. Und am Donnerstag bleibt es dann ähnlich. Das war das Update. Ich bin Jakob Vogel. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.